Hallihallo, da bin ich wieder. Der Natural Leadership Talk ist wieder am Start. Mein Name ist Anja Niekerken. Mein Gast ist Susanne Grieger-Langer, Profiler ihres Zeichens. Ja, und wir springen gleich rein, ohne viel Vorgespräch. Das ist der zweite Teil des Interviews. Der erste Teil, das war die letzte Folge. Wenn du den noch nicht gehört hast, dann erstmal die letzte Folge hören und danach diesen Teil. Ich wünsche dir viel Spaß mit Susanne und mir.
Ich zitiere Karl Lagerfeld, der sagte, aus einem Schweineohr kann ich keine Damenhandtasche machen. Also, ich werde immer wieder gefragt, gibt es da nicht Graubereiche, dass man irgendwie in der Situation eine Pfeife ist und in der anderen nicht. Das ist nicht der Fall. Das ist eine Art Mindset und ich spreche ja viel über Pfeifen. Das Problem bei der Pfeife ist, diese Personen, in denen kombinieren sich Antriebsscheu mit Geltungsdrang. Also wir haben Personen, die unreif sind, die in so einer Pipi-Langstrumpf-lila-Laune-Welt leben, die sich alles schönreden, die aber nicht ansatzweise das liefern, was diese Welt von ihnen erwartet. Ich meine jetzt nicht nur die Führungskraft, sondern grundsätzlich. Mhm. Also die sind faktisch quasi im letzten Jahrtausend und glauben immer noch, wie das goldene Kalb von allen umtanzt werden zu müssen. Mhm. Wenn ich solche Leute im Team habe, mit denen kann ich im allerbesten Falle in die Mitte des Mittelmaßes kommen. Mehr geht da nicht. Man muss sich natürlich fragen, wie lange können wir uns da halten? Also der Anspruch der Welt wird ja nicht geringer werden. Mhm. Aber man kann sicher sein, dass die Pfeifen, die sich über die Jahrzehnte immer schon, ich sage mal, dem Change verweigert haben, dass sie das in der Zukunft auch tun werden. Das heißt, wir haben Leute da, die eher wie so eine Gefängniskugel am Bein einen zurückhalten. Und ich glaube, das Wichtigste ist, sich einzugestehen, wie lange kann ich mit denen hier noch den Job machen und die dann abzukoppeln. Denn das Verrückte mit den Pfeifen ist, die sind nicht unintelligent. Doch sie nutzen ihren Intellekt nicht, um das Problem zu lösen, sondern vom Problem erlöst zu werden. Das heißt, ich habe unglaubliche Reibungs- und Energieverluste, dahingehend etwas nicht zu tun. Ich habe also nicht mit Personen zu tun, die Low-Performer wären und mehr Führung bräuchten. Ich habe mit Leuten zu tun, die sich aktiv der Leistungserbringung verweigern. Und das durchaus eloquent. Die würden also auch nicht in der Gosse landen. Die würden dann endlich mal gezwungen werden, Leistung zu erbringen. Und ich glaube, das ist etwas, was sein muss.
Viele Führungskräfte trauen sich ja in dem Moment nicht, stelle ich immer wieder fest, dann auch mal Nägel mit Köpfen zu machen und sich zu trennen. Dann kommen so Argumente, die da heißen, das ist so teuer und der Weg ist so lang. Würdest du sagen, so lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende?
Auf jeden Fall. So eine Trennung befreit. Ich kenne die Argumente, ich kenne auch letztendlich den Druck und die Emotion dahinter. Ich bin ja auch Unternehmerin. Und man quält sich lange, also bevor man jemanden, ich sage mal, raussetzt. Und das ist ja auch eine schlimme Sache, jemanden aus einer Gruppe zu entfernen. Das ist ja auch emotional heftig. Mhm. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Führungskräfte alles, was sie konnten, bisher betrieben haben, um nicht vorschnell zu agieren. Und dieses "es geht nicht" zeigt ja, dass sie das eigentlich nicht wirklich wollen von ihrem Herzen aus. Mhm. Gleichzeitig, die Ängste, die man hat, ich glaube, denen ist wichtig, sich zu stellen. Die eine Angst ist, wir haben Fachkräftemangel, kriege ich überhaupt wieder einen, der das kann?
Ja.
Und da kann ich nur sagen, gerade Fachkräfte, die wissen, was sie wert sind am Markt, werden einen Teufel tun, als sich in ein Team zu setzen und Pfeifen regieren. Mhm. Das heißt, ich muss quasi erstmal meinen Haushalt da sauber halten, um diese Gäste, diese Führungskräfte einzuladen, diese Fachkräfte einzuladen, diese High-Performer einzuladen. Mhm. Das bedeutet, wenn ich wirklich gute Leute haben will, muss ich die schlechten rausschmeißen. Da zitiere ich jetzt mal Steve Jobs, der sagte, erste Ligaspieler wollen nicht mit zweiten Ligaspielern spielen, weil sie das bremst, weil das den Spaß aus dem Spiel nimmt.
Mhm. Ja, spannend.
Aber zweite und Drittligaspieler, die wollen sehr wohl mit ersten Ligaspielern spielen, weil die Tore machen. Und der Job der Führungskraft ist der Job eines Trainers, um zu sagen, wer kann in dieser Saison hier eigentlich überhaupt mithalten, damit wir in dieser Liga bleiben. Das ist der Job.
Mhm. Okay.
Und ich glaube, da wird auch deutlich, der Trainer trainiert ja mit jedem richtig hart. Wenn jemand aber das Niveau nicht hält, dann kann derjenige nicht den Mannschaftssieg opfern für eine Person, die es für sich in der Liga nicht schafft, die aber zum Beispiel sehr gut in der niederen Liga aufgehoben wäre. Das ist auch Performance. Vielleicht nicht highest Performance, aber es ist Performance. Und wir tun immer so, als wäre jemanden zurückzusetzen oder jemanden zu entlassen irgendwie was ganz Böses im Sport, aber also da, wo wir auch Leistung erwarten, finden wir das ganz normal.
Ja, ja,
es hat. Und so eine Sicht sollten wir übernehmen.
Ja, okay. Also hat das auf jeden Fall auch wieder sehr viel mit dem eigenen Mindset dann zu tun, ne?
Definitiv, ja. Es sind meistens die Ängste bei den Führungskräften, die sie da bremsen, dass sie sagen, ich kriege sonst keinen neuen. Das ist die eine Angst. Die zweite Angst ist, ich kriege das nicht hin, ich kriege den nicht raus und dann mache ich es nur noch schlimmer. Es kann gut sein und nicht alle Justiziare in den Unternehmen sind unglaublich gut, dass es bis jetzt noch nie gemacht wurde. Und das hält sich auch hartnäckig, dass man bestimmte Personen nicht raussetzen könnte. Das sind aber alles so Gerüchte, die Pfeifen schützen. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Gerüchte auch von Pfeifen kommen. Weil wenn ich jemanden wirklich raussetzen will, dann kriege ich den raus. Mhm. Immer. Mhm. Also ich sage mal, kostet halt was. Mhm. Doch die Person zu halten, das kostet mich ja viel mehr. Also ich zahle ja nach wie vor das Gehalt. Ich wende unglaublich viel Energie, wenn ich sogar auch noch Geld auf für Problemlösungen, die ich nicht hätte, wenn die Person draußen wäre. Ich habe einen emotionalen und mentalen Schaden im Gesamtteam. Und das wird ja irgendwann auch nach draußen dringen. Das heißt, dann habe ich auch noch einen Image-Schaden. Also wenn ich wirklich ökonomisch denke, dann sehe ich zu, dass ich den Sand aus dem Getriebe rauskriege.
Wie können Führungskräfte oder sollten Führungskräfte deiner Meinung nach alle so eine, ja, ich sag mal, so eine Profiler-Grundausbildung haben? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, wo du sagst, so, okay, das wäre was, was für Führungskräfte auf jeden Fall sinnvoll ist, damit sie entsprechend die Low-Performer oder die Pfeifen auch aus ihren Teams auch raushalten können? Was wäre so dein Tipp?
Also Führung ist ein People-Business und je mehr ich über Menschen weiß, desto besser. Das heißt, Menschenkenntnis, finde ich, ist ein Fundament für Führung. Wir haben einen ganzen Jahreskurs dazu, Führung 007 statt 0815, damit man nicht gleich Profiler, doch es geht darum, mit wem habe ich es zu tun, wie führe ich die Person, wie mache ich aus dem Rohmaterial, was ich da mit den Menschen bekommen habe, einen High-Performer. Mhm. Woran erkenne ich, was geht und wie bekomme ich das während, ich sag mal, des ganz normalen Alltagsgeschäftes hin. Mhm. Mhm. Und da haben wir sozusagen die Axiome der Agenten übertragen auf Führung. Also was macht die Effektivität von Eliteeinheiten aus? Wie denken die? Wie trainieren die? Und wie kann man das in der Wirtschaft tun?
Mhm. Okay. Du hast gerade so ein Stichwort gesagt, so wie führe ich die Person? Höre ich daraus, dass jeder Mensch anders geführt werden muss?
Ja, selbstverständlich. Also ich bin quasi immer als Führungskraft gefragt, ein Team als Gesamtes zu führen. Ich bleibe jetzt mal beim Bild der Fußballmannschaft. Mhm. Also ich muss die ganze Mannschaft ja durch diese Saison bringen und zum Sieg. Das heißt, ich muss zusehen, dass die Mannschaft insgesamt ein Leistungsniveau hat, was sich kontinuierlich verbessert. Ich muss zusehen, dass die Mannschaft untereinander gut miteinander zurechtkommt, dass sie Lust haben, miteinander dieses Leistungsniveau zu erreichen. Und das bedeutet, ich muss mit jedem Einzelnen guten Kontakt haben und schauen, wenn es einem nicht so gut geht oder der ein Leistungstief oder ein Motivationstief hat, dass ich mir den wiederhole. Dass ich die jetzt gerade richtig nach vorne preschen, dass der Rest der Mannschaft nicht abreißt. Also ich muss jeden Einzelnen und das Gesamtsystem immer im Blick haben. Und je größer diese Mannschaft ist, desto mehr verlangt das von mir als Persönlichkeit. Was auch wieder bedeutet, ich als Person habe eigentlich gar keinen Platz mehr. Das ist das Unmenschliche an der Führung. Mhm. Weil ich kann kaum hingehen und sagen, so jetzt würde ich gerne mal von euch übers Köpfchen gestreichelt kriegen, weil ich tue mir gerade leid. Mhm. Ich muss da schon viel liefern. Das heißt, meine persönliche Reife ist existenziell, denn je größer die Mannschaft wird, desto weniger kann ich mit Techniken führen, desto mehr muss ich es mit meiner Persönlichkeit tun. Mhm. Und jetzt kommt quasi die Quadratur des Kreises. nur wenn ich mich wirklich als Person einbringe, also auch mit meinen Ecken und Kanten, baue ich eine tragfähige Beziehung zu jedem einzelnen Mitarbeiter auf, der sagt, okay, ich lasse mich auf diese Führung auch ein. Nicht nur auf die Führungskraft, sondern auf dessen Führung. Mhm. Also ich sag mal so, meine Macken müssen rein, die dürfen aber nicht bremsen. Also die dürfen, ich sag mal, eher so als nette, ja, vielleicht noch als nette Schrullen gelten. Dass man sagt, ja, ja, ne, jetzt hat sie wieder ihre 5 Minuten. Es darf aber nicht dahin gehen, dass die Leute sagen, oh, jetzt Kopf einziehen, jetzt wird's gefährlich. Das darf nicht passieren. Mhm.
Wenn nachher Persönlichkeit über Führung entscheidet, da bin ich ja auch total bei dir, dann würde das ja im Umkehrschluss auch heißen, dass nicht jeder Mitarbeiter zu jeder Führungskraft passt, oder?
Korrekt. Definitiv.
Dann wären wir ja auch, wenn wir diesen Gedanken weiterspinnen, dass eine Führungskraft auf jeden Fall die Möglichkeit haben muss, sich das eigene Team auch zusammenzustellen und nicht das, ja, sagen wir mal, vorselektiert bekommt von einer Personalabteilung zum Beispiel.
Ich denke, das sollte im Duo gehen. Mhm. Also weil es kann jetzt auch nicht hergehen, dass eine Führungskraft sagt, so, ich baue mir die Mannschaft jetzt so, wie ich es optimal gern hätte. Dann hätte es auch die Gefahr, dass alle die gleiche Persönlichkeitsstruktur haben, sich alle prima verstehen. Dadurch blockiere ich aber Innovation.
Ah, okay.
Also ich sag mal, je reifer ich für mich persönlich bin, desto mehr kann ich mit unterschiedlichsten Menschen agieren. Mhm. Deswegen ist es wichtig zu wissen, wie tickt jemand typischerweise, dass ich nicht persönlich nehme oder gekränkt reagiere auf bestimmte Verhaltensweisen, die für mich in meinem Persönlichkeitssystem nicht vorkommen, für den anderen aber völlig normal sind. Mhm. Das heißt, ich brauche und ich suche Diversität. Also ne, diese Persönlichkeitsreife müsste ich haben, dass ich sage, Diversität finde ich cool. Mhm. Also ich arbeite mich auch gerne mal an was ab, was mir jetzt nicht so leicht in der Hand liegt. Nichtsdestotrotz gibt es so etwas wie, ich sag mal, Dolchstoßkombination, wo ich sagen würde, da muss die Führungskraft mindestens ein Veto haben, dass sie sagt, also ich bin mit so einer Persönlichkeit nicht gut. Mhm, okay. Da bremsen wir uns mehr, als dass wir uns nach vorne bringen. Und meiner Meinung nach muss auch die Führungskraft an erster Stelle gefragt werden, was brauchst du, nicht nur an fachlichen, sondern auch an persönlichen Kompetenzen, um dieses Team mit möglichst allen Fähigkeiten auszustatten.
Mhm. Ja, okay. Ja, ganz, ganz spannend. Also auch wieder der goldene Mittelweg wäre da dann das Richtige.
Naja, es ist halt ein Duo. Ne? Mhm. Ich kann nicht hergehen und sagen, die HR-Abteilung stellt mir mein Team zusammen. Das fände ich ein bisschen merkwürdig. Also ich glaube, als Führungskraft würde ich mir das nicht gefallen lassen. Mhm. Das würde ja auch bedeuten, also ich sag mal, das ist wie beim kleinen Kind, wo die Eltern sagen, ich mache dir jetzt mal dein Essen, ich weiß, was dir schmeckt. Mhm. Ja, also da denke ich mir, Moment, hallo, halte ich jetzt für sehr merkwürdig. Mhm. Was sein kann, ist, dass ich, wenn ich hervorragende HRler habe, die ein neues Projekt aufstellen, die Leute kennen, das Team zusammenstellen, sagen, und diese Führungskraft setzt sich oben drauf, weil die kann das. Dann werde ich quasi wie ein Fremdtrainer in eine Fußballmannschaft geholt und arbeite mit denen. Mhm. Für eine gewisse Saison, für ein Projekt. Wenn ich aber, da eine statische Führungskraft bin, statisch im Sinne von, ich bleibe auf der Abteilung, ich soll die über Jahrzehnte führen, dann würde ich mir immer das Recht ausbedingen, dass ich die Leute mit auswähle.
Mhm. Mhm. Also, wenn ich das mal so zusammenfasse, das für dich macht eine gute Führungskraft auf jeden Fall erstmal die persönliche Reife aus, also der Reifegrad, wie erwachsen ist jemand und auch was für ein Standing haben die, oder? Oder geht das automatisch einher?
Ja. Das geht automatisch einher. Wobei es natürlich auch Charaktertypen gibt, die haben jetzt nicht gleich so viel Standing mit in die Wiege gelegt bekommen, die haben es schwerer. Also es ist schon gut, wenn jemand für sich mit einem gesunden Selbstbewusstsein da ist, der es nicht für sich braucht, immer in der ersten Reihe zu stehen, immer Recht zu haben. Ne, das ist schon ganz gut, der auch mal über sich selber lachen kann. Also so jemand, der nicht schwierig ist, wenn es schwierig wird. Mhm. Sowas brauche ich da.
Mhm. Mhm. Machst du die Erfahrung, dass solche Leute da tatsächlich häufig in Führung sind oder machst du die Erfahrung, boah, da ist noch Luft nach oben?
Also Luft nach oben ist bei sehr vielen. Das Gemeine ist, dass die direkt wirklich gute Führung machen, das ist ja geräuscharm. Das sieht ja keiner. Also ein bisschen wie die Negativpresse. Wir kriegen immer nur mit, was nicht gut läuft. Deswegen regen wir uns über viele Führungskräfte auf. Und gern ist immer die Führungskraft in Schuld, wenn es nicht gut läuft. Das ist ja unfair. Das kann auch rein logisch-rechnerisch schon nicht sein. Mhm. Klar gibt es Führungskräfte, wo man sagen würde, also da bist du komplett verkehrt. Mhm. Doch die meisten machen einen verdammt guten Job. Und das Problem ist ja auch, ich sag mal, ein Mitarbeiter hat ja nicht so eine Fallhöhe wie eine Führungskraft. Also wenn der Unfug baut, ist nicht so dramatisch und wird auch nicht so geahndet, als würde es eine Führungskraft tun, anders gesprochen. Wenn jetzt irgendein Promi, jetzt mal so einen Schokoriegel an der Tanke klaut, ne? Warum auch immer, so ist das in der Presse ein Riesending, alle regen sich auf und auch alle fühlen sich bemüßigt, da was zu sagen. Wenn jetzt aber irgendeine Soccer-Mom, jetzt genau denselben Schokoriegel an genau derselben Tanke klaut, dann wird das nie jemand erfahren. Weil die keine Fallhöhe hat.
Das heißt also
auch. Das ist unfair den Führungskräften gegenüber. Ja. Also da muss man auch sagen, auch der Manager an sich ist auch Mensch da im Anzug und da wollen wir die Kirche im Dorf lassen. Ja. Also wir wollen das nicht, dass die Schokoriegel klauen oder sonst was machen. aber wir wollen mal nicht vergessen, was sind jetzt hier lästliche Söhne und was nicht und erstmal fragen, wie ist denn dazu gekommen, ne? Und kann der jetzt, die jetzt nicht mal lernen, das sein zu lassen, in Zukunft.
Das heißt auch, dass Führungskräfte auch so eine gewisse Fallhöhe ja auch noch zusätzlich mit aushalten können müssen. Das gehört sozusagen auch mit in den in die Charaktereigenschaften, oder?
Das gehört zu dem Spaß Führung dazu. Ich würde sagen, es ist das letzte Abenteuer dieser Menschheit. Nicht Dschungelcamp, sondern Führung machen.
Okay. Wie siehst du die Zukunft von Führung in Unternehmen? Es ändert sich ja im Moment gerade sehr viel durch die Digitalisierung, die ja auch immer mehr Einzug hält. Die Unternehmenslandschaft ändert sich auch. Wie siehst du die Zukunft, was Führung anbelangt? Ändert sich da auch viel oder bleibt letztendlich alles beim Alten und sieht nur anders aus?
Ich würde sagen, Führung wird immer unerlässlicher. Auch Mitarbeiter schreien mehr nach Führung. Und sie schreien nach Führung, die eine gewisse Persönlichkeit verlangt. Also dadurch, dass ich natürlich jetzt überall auch Informationen bekomme, wie exzellente Führung geht, ist meine eigene Führungskraft natürlich auch ganz anders im Abgleich, im Maßstab beobachtbar. Das war früher nicht so im letzten Jahrtausend. Da hatte man nicht so viel Vergleichswert. Und je mehr wir auch digital oder auch technisiert werden, desto mehr wird der menschliche Faktor wichtig. Also Beispiel jetzt das neue X-Phone. Mhm. Was finden die meisten total cool? Diese animierten Emojis. Also das ist komplett sinnfrei, aber wir haben Spaß dran. Das ist reine Menschlichkeit. Mhm. Und dann zwischendurch wurde auch gesagt, ja, wir brauchen irgendwie keine Live-Termine mehr, wir machen jetzt Videokonferenzen. Was ist der Effekt? Natürlich machen wir Videokonferenzen. Aber wir wollen unbedingt wieder Live-Termine, weil wir als Menschen zusammen sein wollen. Also dieser menschliche Faktor wird interessanterweise viel, viel wichtiger. Mhm. Und das ist Vorteil und Nachteil gleichzeitig. Kann ich diesen menschlichen Faktor nicht authentisch und inspirierend liefern, bin ich raus bei der Führung. Also Führung wird in dem Sinne für die, die es betreiben, gnadenloser.
Mhm. Ja, spannend. Spannend, das ist, wir sind auch schon, kommen auch schon zum Ende des Interviews. Ich habe noch so eine ganz kurze Frage-Antwort-Runde. Kannst natürlich auch gerne ein bisschen länger antworten, wenn du möchtest. 3 Persönlichkeiten, die dich persönlich geprägt bzw. beeindruckt haben und warum?
Wer fällt mir ein? Ulrich Wenger, der die GSG 9 aufgebaut hat, wie man aus Fehlern lernt und exzellent quasi von totalem Minus auf totales Plus kommt. Mhm. Yuval Harari, der geschichtlich die Entwicklung von Mensch deutlich macht und aufzeigt, was heute wichtig ist, was vor 70.000 Jahren begann.
Ja.
Und Michael Sandel, wie wir mit Werten umgehen müssen. Mhm.
Magst du zu dem Michael Sandel noch ein bisschen erzählen, wie wir mit Werten umgehen müssen? Wo kommt das her?
Er ist Philosophieprofessor in Harvard, hat auch ein Buch geschrieben, was man für Geld nicht kaufen kann.
Ja.
Und er ist, würde ich sagen, da so eine Lichtgestalt, dahingehend dafür zu kämpfen, was die wahren Werte sind, also wo wir, ich sag mal, beginnen, unsere Menschlichkeit selbst zu verkaufen. Ein Beispiel, was auch ähnlich bei der Führung ist. Er schreibt sehr deutlich, dass wir Gefahr laufen, die höheren Werte gegen die niederen Werte Geld zu verkaufen. Also es ist in der Erziehung momentan en vogue, Kinder dafür zu bezahlen, dass sie lesen. Also das Kind liest nicht gerne, weil es natürlich auch sehr anstrengend und schwierig ist.
Mhm.
Und der Lehrer sagt, oder die Lehrerin, ihr Kind muss lesen üben. Und dann machen sich die Eltern das leicht und sagen, pass auf, du kriegst, wenn du das Honey und Nanny durchgelesen hast, oder was auch gerade jetzt so in ist, 10 Euro.
Aha.
Und damit korrumpiere ich den höheren Wert, mir die Welt authentisch, eigenständig, autonom also, über das Lesen, ich sage mal, zugänglich zu machen, gegen den niederen Wert Geld. Ich werde darauf trainiert, dass alles einen Geldwert hat. Was bedeutet, ich verliere den Blick für den höheren Wert, dass ich, wenn ich lesen kann, alles alleine bewerkstelligen kann.
Ja, spannend, sehr spannend. Schließt sich die nächste Frage auch gleich an, also drei Bücher, Fachbuch, Sachbuch, Fiktion, ja, was auch immer, oder Filme, die jeder einmal gesehen bzw. gelesen haben sollte?
Dann würde ich natürlich bei Michael Sandel bleiben, was man für Geld nicht kaufen kann, ist sensationell.
Ja.
Yuval Harari, Homo Deus. Und Dietrich Schwanitz, das Buch heißt Bildung, alles, was man wissen muss. Und was mich da so begeistert, ist, dass der Professor Schwanitz auf 600 Seiten die ganze Geschichte von Mensch, inklusive Kultur, Musik, geografischer Entwicklung zusammengefasst hat. Und das ist wirklich ein sensationeller Überblick und vor allem derart rotzfrech geschrieben, dass man laut auflachen muss. Es ist sensationell. Also das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie jemand sehr intelligent ist, der sehr in den Details steckt, generalistisch deutlich machen kann, worum geht es hier eigentlich.
Ja, spannend. Die drei Bücher werde ich auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Hast du noch einen Film, wo du sagst, ja, das kann man sich echt gut mal angucken, vielleicht auch im Hinblick auf Profiling?
Also auf Profiling, gar nicht so verkehrt ist Lie to Me, die Serie. Die haben schon ganz gut recherchiert, wenn es darum geht, Micro-Inequities, also diese Mikro-Unangemessenheiten in der Körpersprache zu erkennen. Also das ist ganz nett.
Okay, verlinke ich auch in den Shownotes. Habe ich auch schon öfter gehört, dass das tatsächlich sehr gut gemacht sein soll. Susanne, vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Wenn die Hörer des Natural Leadership Podcast mehr über Profiling und dich erfahren wollen, wie kann man dich erreichen?
Am besten über die Website profilersusanne.com, Susanne mit Z geschrieben und hinten nach zwei N sogar noch ein E.
Ja, das war's von der Highlight-Folge, vom Highlight-Talk mit Susanne Grieger-Langer. Schau mal auf ihre Webseite, die hat bestimmt wieder ganz tolle neue Produkte am Start. Lohnt sich immer bei Susanne immer mal wieder reinzuschauen. Das war's von mir für heute. Mein Name ist Anja Niekerken, du hast den Natural Leadership Podcast gehört. Tschüss, bis zum nächsten Mal.